Der Sommer ist erdrückend. Wieder stirbt ein schwarzer Mann. Diesmal vor laufender Kamera. I Can't Breathe hatte George Floyd fast 30 Mal gefleht, während ihm das Knie eines weißen Polizisten den Atem abschnitt. George Floyd hatte durch Covid-19 seinen Job als Türsteher verloren. I Can't Breathe wird zum Leitmotiv des Sommers.
It was fortuitously timed.
Ich denke, dass die Veröffentlichung von Black is King ein glücklicher Zufall war. Es war ein Sommer der totalen Verzweiflung und des Aufstands, aber vor allem der totalen Verzweiflung. Beyoncé reagierte damit auf die Geschichte, wie Schwarze in den Vereinigten Staaten behandelt werden. Es war wohl Kismet, dass alles auf einmal passierte.
Julianne Escobedo-Shepherd, Chefredakteurin des Magazins Jezebel, spricht über einen opulenten Film, der im Sommer 2020 Ideen des Afrofuturismus, des Panafrikanismus und Geschlechterrollen neu bestimmt. Ein Jahr zuvor hatte Beyoncé den Soundtrack zur Neuverfilmung vom König der Löwen kuratiert, darunter mit Liedern von zahlreichen Musikerinnen und Musikern aus Afrika. Diese Lieder werden nun zum Soundtrack für Black is King, ihre eigene prachtvolle Geschichte für die afrikanische Diaspora. Sechs Monate lang wird auf drei Kontinenten gedreht. Drei Monate lang wird geschnitten, einmal komplett neu. An hunderten Kostümen wird ebenfalls über Wochen geschneidert. Diese greifen Formen aus afrikanischen Kulturen auf. In verschwenderischen Kostümen und Choreografien wird der menschliche Körper mit seinen Extensionen zum Zeichenträger. Darunter Masken, Sonnenbrillen, Broschen, Kopfschmuck, Kleider und Ketten, Haare in Knoten, Locken und Zöpfen, geflochten, gewickelt, gesteckt, gezwirbelt, gedreht und gebunden. Der Grundton ist Hoffnung. Sie markiert den größten Unterschied zu manchmal düsteren Vorgänger Lemonade, ebenfalls ein visuelles Album. Auch Daphne Brooks, Professorin für African American Studies an der Universität Yale, kommt ins Schwärmen.
Es ist materiell so üppig. Ich meine, szenisch, künstlerisch gesehen, ist es einfach außergewöhnlich. Und das ist sowohl eine Aussage über die visuelle Kunst und die Performance, aber auch materiell. Man sieht ein Schwelgen in schwarzem Reichtum, der ein Teil der Fantasie und auch der politischen Vision von Black is King ist.
Die Autorin Titi Jodia hat für einen mehrstündigen Podcast, der sich intensiv mit dem Film beschäftigt, zahlreiche Personen interviewt, die daran mitgewirkt haben.
Black is King, I think, will be a work that will be in museums.
Black is King wird, denke ich, ein Werk sein, das in Museen gezeigt wird. Dieses Werk wird in den Geschichtsbüchern stehen. Es wurde so viel Wert auf jedes einzelne Detail gelegt. Jeder Faden von jedem Outfit wurde akribisch ausgesucht. Jede Person und jedes Bild hat eine Bedeutung. Jede Aufnahme ist von Bedeutung.
Ist significant.
Vereinzelt wird der Film kritisiert. Auf Ostafrika sei vergessen worden. Vor allem aber fokussiere Beyoncé zu sehr auf das Material. Sie romantisiere die Zeit vor dem Kolonialismus und die dynastische Herrschaft von Eliten. Man brauche keinen König der Löwen, keinen Shakespeare, keinen Hamlet, sondern Mythen und Musik, die auch das Bewusstsein dekolonialisieren, so heißt es. Das versucht Black is King ein Stück weit, meint der Kulturwissenschaftler Erik Steinskog.
Afrofuturismus ist für mich eine Art klangliche Zeitreise, um verschiedene historische Schichten gleichzeitig übereinander zu legen. Es geht aber auch um den Bezug zu den musikalischen Vorfahren, um zu zeigen, dass diese Musik Teil einer langen Tradition ist. Und diese Tradition ist in keiner Weise tot. Es ist keine tote Geschichte, es ist lebendige Geschichte.
Viele Stücke in Beyoncés Werk sind demnach afrofuturistisch. In einem Video verwandelt sich die Sängerin, unterstützt durch digitale Technik, in einen Geparden. In einem anderen wird eine postapokalyptische Welt von Frauen beherrscht. Und im Video zu Formation ergibt sich die Polizei einem kleinen Kind in einem schwarzen Kapuzenpulli. Erik Steinskog spricht in diesem Zusammenhang von einem spekulativen Raum, der in unterschiedlichsten Musikvideos erkundet wird, wie auch über den Sound. Dabei gehen Afrofuturismus und Technik häufig Hand in Hand. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl Wakanda, ein mythisches Reich des Superhelden Black Panther. Ein Wohlstandsstaat auf der Grundlage von Magie und Science Fiction. Darüber hinaus haben in jüngster Zeit vor allem Frauen Afrofuturismus weitergedacht. Darunter Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und Musikerinnen, wie die Britin FKA Twigs, Beyoncés Schwester Solange oder Janelle Monáe.
Viele Musiker und Musikerinnen sehen sich nicht nur innerhalb einer schwarzen Tradition, sondern in der schwarzen Tradition ist es ein wichtiger ethischer Teil der Musik, auch Teil einer Gemeinschaft zu sein und neben einer eigenen Stimme auch eine gemeinschaftliche Stimme zu sein. Ich denke, Beyoncé tut das mit diesen Verweisen auf vergangene Musik.
Befinden wir uns also in einer neuen Blütezeit für schwarze Kultur? Daphne Brooks zieht einen historischen Vergleich. Zweimal wurde in der US-Geschichte, teils äußerst blutig, um die Gleichstellung von Afroamerikanern gekämpft. Das erste Mal nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs in der sogenannten Reconstruction, als Sklaven zu Bürgern der Vereinigten Staaten wurden. Das zweite Mal in der Nachkriegszeit, als die Rassentrennung an Schulen und im öffentlichen Leben aufgehoben wurde.
Die dritte Reconstruction, die 2016 zu Ende ging, hat dazu geführt, dass die letzten Jahre in Amerika, man könnte auch sagen weltweit, für die schwächsten Gruppen eine Zeit erhöhter Unsicherheit waren. Die erste Reconstruction führte zum Aufstieg des Ku Klux Klans, zu einer Epidemie von Lynchmorden und zur Rassentrennung. Erleben wir jetzt eine weitere Version davon? Und wie werden Künstlerinnen wie Beyoncé und ihre brillante Schwester Solange darauf reagieren? Ihre beiden Alben von 2016 sind außergewöhnliche Platten, weil sie fast schon die Notwendigkeit voraussagen, besonders aggressiv umzugehen mit dieser Katastrophe, dass die dritte Reconstruction geendet hat. Catastrophe of the third Reconstruction ending.
Harry Belafonte, Sänger und Bürgerrechtsaktivist, gibt im Sommer 2012 in hohem Alter ein seltenes Interview. Nie zuvor, sagt er, hätte er eine so herausfordernde Zeit erlebt. Im Kapitalismus werde Macht zunehmend absolut ausgeübt und bekannte Persönlichkeiten wie Beyoncé und Jay-Z würden ihrer sozialen Verantwortung den Rücken kehren. Jay-Z reagiert pikiert. Beyoncé gründet wenige Monate später eine wohltätige Stiftung. Sie deklariert sich als Feministin und stellt sich zuerst zögerlich, dann ganz klar hinter die Black Lives Matter-Bewegung. Angeblich hatten sie und ihr Mann zuvor schon Kautionen zur Freilassung von Demonstrierenden übernommen. Millionen Dollar fließen nun außerdem in Stipendien, die schwarze Communities stärken sollen.
Es war wirklich eine außergewöhnliche Zeit. Die Angelas Album The Vanguard war, denke ich, ein entscheidender Wendepunkt. Es fängt ein Gefühl von Trauer und Müdigkeit ein, wie auch ein erneuertes Bewusstsein dafür, dass er sich als eine Figur der Postbürgerrechtsgeneration nun wieder damit auseinandersetzen muss, dass die Ausübung von Politik für die Befreiung der Schwarzen zentral ist. Man hört das wieder auf To Pimp a Butterfly und natürlich auf Lemonade und so vielen anderen Stücken.
Kendrick Lamar, der Autor von To Pimp a Butterfly, erhält im Jahr 2017 den Pulitzerpreis. Selten kommen sich die Welt der klassischen Hochkultur und Hip-Hop so nahe. Gelegentlich aber doch. Beyoncé nimmt immer wieder Anleihen. Sie zitiert Werke von Botticelli, René Magritte, Michelangelo, Frida Kahlo oder Gustav Klimt. 2018 veröffentlicht sie schließlich gemeinsam mit ihrem Mann Jay-Z ein Video, mit dem sie sich demonstrativ auf eine Stufe mit der abendländischen Kulturgeschichte stellt. Ape Shit wurde im Pariser Louvre gedreht. Das Paar stellt sich symbolträchtig vor Ikonen der westlichen Welt. Mona Lisa, Nike von Samothrake oder das Floß der Medusa. Eine Gruppe von Tänzerinnen bewegt sich durch verschiedene Gänge und Hallen. In einigen Einstellungen werden die Kunstwerke mit Szenen aus dem Leben junger schwarzer Menschen von außerhalb des Museums gegengeschnitten. Erik Steinskog von der Universität Köln-Hau meint,
all die Tänzerinnen finden noch heraus, wie sie diesen Raum bewohnen und ihn übernehmen können und wie sie die klassischen Kunstwerke umgehen. Es gibt einen markanten Unterschied zwischen den lebenden Körpern, die tanzen, und den toten Gemälden und Skulpturen zwischen der alten Geschichte und der Kunst, die jetzt stattfindet.
Ape Shit lenkt einen Fokus darauf, wie schwarze Menschen über Jahrhunderte in Kunst und Kultur objektiviert wurden, wie westliche Museen daran mitgewirkt haben, und es versucht, die Bedingungen der Repräsentation selbst zu bestimmen. Das Video konfrontiert, wie so oft bei Beyoncé, Geschichte mit Gegenwart, um damit einen Raum zu schaffen, in dem sich die Paradigmen der Macht verschieben. Im selben Jahr spielt Beyoncé eine Headliner-Show bei einem der größten Festivals der Welt, dem Coachella Festival. Damit ist sie tatsächlich die allererste schwarze Frau. Coachella war bis dahin von einem überwiegend weißen Publikum besucht worden. Mit ihrem Auftritt will Beyoncé Brücken schlagen. Dafür hat sie rund 100 Tänzerinnen und eine komplette Marschkapelle mitgebracht. Fast eine halbe Million Menschen sehen via YouTube zu, als Beyoncé etwa Lift Every Voice and Sing interpretiert. Ein Lied, das häufig als schwarze Bundeshymne der USA bezeichnet wird. Die Kritiken überschlagen sich vor Jubel. Beyoncé hat ihr Spektrum ständig erweitert. Zuerst in Houston, dann im tiefen Süden. Später mit globalisiertem Pop und als deklarierte Feministin. Mit visuellen Alben erweitert sie Popmusik nicht nur um Geschichten, die es vorher nicht gab, sondern um neue Erzählweisen. Beyoncé stapelt dabei weiter Geldbündel. Sie ermöglichen es ihr, all das zu tun.
Her vocality has always been virtuosic. Ihre Stimme war schon immer virtuos und umwerfend und einfach robust und fließend. Aber sie ist auch eine Tänzerin und Performerin, die ihren Körper so einsetzt, dass sie sich über bestimmte Erwartungen hinwegsetzt. Ihre Beherrschung von Hip-Hop und eine Art Megawatt-Starlet-Energie. Sie hat all die verschiedenen Dimensionen eines Popstars in sich vereint und sie eingetrichtert in diese einfach schillernde Quelle des Seins. Sie ist also eine Naturgewalt, wie wir manchmal zu sagen pflegen.
She's a force of nature, as we sometimes like to say. Baby, I can feel you.